Ein schottischer Mönch namens John Craik wurde im 16. Jahrhundert in das Dominikanerkloster in Bologna gerufen, um dort die Novizen zu unterrichten in diesem Kloster. Und da die Dominikaner die Inquisition leiteten, also überall die Irrlehrer suchten und verurteilten, gab es in diesem Kloster in Bologna, das ist in Norditalien, eine Bibliothek heretischer Schriften. Unter anderem eine Kopie von Calvins Institutio. Nun, John Craik, der dort als Lehrer und Mönch diente, er las Calvins Abhandlung. Und er wurde überzeugt und bekannte sich zum reformierten Glauben. Nun, das führte aber zu einem Konflikt, als er darauf hingewiesen wurde, dass das ja Ketzerei sei und er nicht davon ablassen wollte, wurde er ergriffen und nach Rom transportiert, wo er verurteilt wurde zum Tod am Scheiterhaufen. Doch an dem Abend vor dem Tag der Hinrichtung, da starb der amtierende Papst Paul IV. Und damals gab es den Brauch, wenn der Papst stirbt, werden die Türen aller Gefängnisse geöffnet dort. Und tatsächlich haben sie das auch getan. Alle Insassen wurden freigelassen, nur die Ketzer, die sollten wieder eingefangen werden. Die durften die Stadt nicht verlassen. Also alle Mörder und Diebe und so weiter, die wurden freigelassen. Nur die Ketzer nicht, die mussten wieder eingefangen werden. Aber in dieser Nacht gab es einen besonders großen Tumult der Bürger in Rom. Und so führt es dazu, dass Craig und seine Gefährten fliehen konnten. Und sie fanden ein kleines Gasthaus in einiger Entfernung von Rom. Aber dort kam eine Gruppe von Soldaten vorbei. Und sie haben John Craig und seine Freunde erkannt und überwunden und gefangen genommen, denn sie waren geschickt, die Ketzer zurückzuholen und wieder einzusperren. Nun, als der Hauptmann dieser Patrouille Craig sah, blickte er ihm standhaft ins Gesicht und fragte ihn, ob er sich daran erinnere, einmal einem armen, verwundeten Soldaten in der Nachbarschaft von Bologna geholfen zu haben. Und Craig hatte es ganz vergessen, aber, sagte der Hauptmann, ich bin der Mann. Ich werde ihre Güte vergelten. Du bist frei. Und deine Gefährten muss ich mitnehmen, aber um deinetwillen werde ich sie mit der größten möglichen Nachsicht behandeln. Und dazu gab der Hauptmann John Craig sein ganzes Geld, was er bei sich hatte. Und Craig entkam. Aber das Geld, es reichte nicht aus, um wirklich über die Grenzen zu kommen. Und das war bald aufgebraucht und er fand sich irgendwo in Italien wieder. Voll düsterer Befürchtungen versteckte sich Craig an einem Waldesrand und versuchte ein wenig zu rasten. Da kam ein Hund auf ihn zugelaufen. Und Craig versuchte vergeblich, dieses Tier zu vertreiben, weil er dachte, der Hund würde ihn anfallen oder ihn verraten. Doch er wurde diesen Hund nicht los. Und da sah er, dass dieser Hund einen kleinen Beutel im Maul trug. Und in dem Beutel war genug Geld, um über die Grenze zu kommen. Und er entkam nach Wien. Und später erlangte er nach Schottland und er wurde ein angesehener Prediger und Kollege von John Knox. Wahre Geschichte. Nun, es ist beeindruckend, allein das zu hören. Und ihr könnt euch denken, wie ich es euch gerade schon gesagt habe, es geht um die Vorsehung Gottes. Und manchmal ist diese Vorsehung Gottes so greifbar, wo man sagen kann, ja, es ist überhaupt keine andere Erklärung möglich. Aber die Vorsehung Gottes ist nicht etwas, was nur in solchen extremen Beispielen vorkommt. Die Vorsehung Gottes ist nicht nur diese besondere und wundersame Wirkung Gottes in den Leben von einigen wenigen, sondern sie ist viel umfassender. viel allgemeiner. Und dafür wollen wir heute einmal einen Abschnitt aus Psalm 145 lesen. Psalm 145, und hier lesen wir die Verse 8 bis 21. Psalm 145, Abvers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Es werden dich loben, Herr, alle deine Werke, und deine Frommen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Der Herr stützt alle Fallenden. Er richtet auf alle Niedergebeugten. Alle Augen warten auf dich, und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Der Herr ist gerecht in allen seinen Wegen und treu in all seinen Werken. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Er erfüllt das Verlangen derer, die ihn fürchten. Ihr Schreien hört er, und er hilft ihnen. Der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber aller Gottlosen vertilgt er. Mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen, und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. In der 12. Frage des kleinen Katechismus, in unserer Baptistenversion, da heißt es: Was sind Gottes Werke der Vorsehung? Und die Antwort ist: Gottes Werke der Vorsehung sind seine äußerst heilige, weise und mächtige Bewahrung und Regierung aller seiner Geschöpfe und aller ihrer Handlungen. Nun, was bedeutet die Vorsehung Gottes? Was meinen wir mit Vorsehung? Und die Antwort hier im Katechismus nennt zum einen Regierung. Wenn wir von der Vorsehung Gottes sprechen, dann meinen wir eine Herrschaft, eine Leitung, eine Lenkung, eine Regierung. Das heißt, Gott hat alles unter Kontrolle. Er übersieht und beherrscht und bestimmt alles. Gott hat völlige Autorität. Hier in Vers 11 haben wir gelesen: Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Gott hat ein Reich, das herrlich ist. Er ist ein König, der regiert. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten. Deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Was wir hier sehen, beschreibt die Vorsehung Gottes. Dass Gott herrscht. Und zwar, wie es hier heißt, durch alle Generationen hindurch. Nicht nur wie ein irdischer König, der für eine kleine Zeitspanne, während er lebt, herrscht über ein bestimmtes Gebiet, sondern Gottes Vorsehung bedeutet, er hat ein Reich, über das er volle Kontrolle hat. Das Reich Gottes. Und das umschließt alle Generationen der Menschenkinder. Das heißt, egal wo wir uns auf der Welt befinden, wir haben einen Herrscher. Wir haben einen König, vor dem wir verantwortlich sind. Und das ist Gott. Und dieser König, er ist mächtig. Er hat, hier heißt es, die kundzutun deine Machttaten. Er führt seine Herrschaft aus. Und zwar eine prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Also, wenn wir von Vorsehung sprechen, dann meint es, Gott herrscht. Gott ist König über diese Welt. Gott ist König über alle Menschenkinder. Er herrscht über alle Generationen hindurch. Alles ist in seiner Kontrolle. Er hat die Autorität, die rechtmäßige Autorität. Er, der alles geschaffen hat, er besitzt und beherrscht auch alles. Aber es bedeutet auch Bewahrung. Also nicht nur die Autorität zur Herrschaft, sondern auch die Verantwortung, die Fürsorge, die Bewahrung, mit der Gott seine Herrschaft ausführt. Wir können uns vorstellen, ein schlechter König oder ein schlechter Ministerpräsident, der hat vielleicht den Rang und der hat vielleicht die Autorität, aber er führt es nicht aus zum Guten des Landes, sondern nur, um sich selber zu bereichern. Aber so ist Gott nicht. Wenn wir von der Vorsehung Gottes sprechen, dann heißt es auch, er sieht vor, er schaut auf seine Werke, er gibt Acht auf seine Untergebenen. Hier heißt es in Verse 14, der Herr stützt alle Fallenden. Er richtet auf alle Niedergebeugten. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Du tust deine Hand auf und sättigst alles Lebendige nach Wohlgefallen. Gott ist es, der versorgt. Das ist das, was wir unseren Kindern beibringen. Warum beten wir vor dem Essen? Weil alles von Gott herkommt. Und nicht nur die Menschen sollen Gott Dank erweisen, sondern Gott ist es, der die ganze Schöpfung, selbst die Tierwelt ernährt. Wenn ihr mal lest, was Gott zu Hiob sagt, wie er durch die Tierwelt geht und sagt, ich ernähre sie alle. Die jungen Löwen, die rufen, die Raben. Ich weiß all das, ich kümmere mich um all das, ich sorge für sie. Und so auch hier, Gott weiß um all die, die verzagen, die niederfallen, die Hunger leiden. Und Gott ist es, der diese Welt erhält. Gott ist es, der vorsieht. Und deswegen gebührt Gott all unser Dank. Vers 18 heißt es, nahe ist er allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Und in Vers 20, der Herr bewahrt alle, die ihn lieben. Hier ist Bewahrung. Gott sorgt für die Seinen. Er sorgt für seine Schöpfung. Er ist gut gegen alle, heißt es hier am Anfang, was wir gelesen haben. Der Herr ist gut gegen alle. Er regiert und er bewahrt. Das heißt, er erhält, er schützt, er ernährt. Erinnert ihr euch an die Zusage, die er Noah gegeben hat? Es wird nicht aufhören, Sommer und Winter, Saat und Ernte. Und warum? Nicht, weil Gott den Naturgesetzen vertraut und nicht, weil Gott der Intelligenz der Menschen vertraut, sondern weil Gott alles bewahrt. Und in Kolosser 1, Vers 16 und 17 lesen wir sogar, dass Gott durch Christus alles bewahrt. Denn in ihm ist alles in den Himmeln und auf der Erde geschaffen worden. Also hier die Schöpfung, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Thron oder Herrschaften oder Gewalten oder Mächte. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Und Vers 17. Und er ist vor allem. Und alles besteht durch ihn. In Hebräer heißt es, er erhält alles durch die Macht seines Wortes. Jesus bewahrt. Und das finden wir tatsächlich in den Mitteln, in den Dingen, die Gott gebraucht, um uns zu versorgen. Nun, wir erleben nicht, wie das Volk Israel für eine Zeit lang, dass es Manna aus dem Himmel regnet. Aber Gott gebraucht die Felder, die wir besehen können und ernten können. Er schenkt Wachstum und Gedeihen. Er schenkt Gezeiten. Er schenkt Regen. In Vers 15 haben wir hier gelesen. Alle Augen warten auf dich und du gibst ihnen ihre Speise zu seiner Zeit. Gott bestimmt eine Zeit, uns zu versorgen. Eine Zeit von Fruchtbarkeit, von Ernte, von dem, wo wir einbringen können. Als Paulus und Barnabas in Lystra waren, ihr kennt die Geschichte in Apostelgeschichte 14, da denken sie erst, oh, das ist Zeus und Hermes. Und sie sagen, wir wollen euch gerade erzählen, dass ihr nicht euch zu diesen toten Götzen wenden sollt, sondern zu dem lebendigen Gott. Und dann heißt es in Apostelgeschichte 14, Vers 17, er hat sich doch nicht unbezeugt gelassen, indem er Gutes tat und euch vom Himmel Regen und fruchtbare Zeiten gab und eure Herzen mit Speise und Fröhlichkeit erfüllte. Seht ihr denn nicht, dass Gott in seiner Vorsehung sogar euch Gutes getan hat, obwohl ihr an irgendwelche Götzen glaubt? Von Gott kommt Regen, fruchtbare Zeiten, von Gott sogar die Freude der Herzen und die Speise. Und dann erfahren wir natürlich, dass Gott nicht nur durch die regulären Mittel in seiner Vorsehung wirkt, also nicht, dass er immer durch die Gezeiten und durch die sogenannten Naturgesetze wirkt und erhält und bewahrt, obwohl das jeden Augenblick der Fall ist. Es gäbe keine Schwerkraft, wenn Gott sie nicht erhalten würde. Nichts von dem, was wir sagen, es ist ein Naturgesetz, ist deswegen gesetzt, weil es von der Natur kommt, sondern weil es von Gott kommt. Er erhält es. Aber es gibt in der Vorsehung Gottes durchaus ein Wirken, das über das Alltägliche oder Gewohnte hinausgeht. In unserem Bekenntnis heißt es hier im 5. Kapitel im 3. Abschnitt, Gott macht in seiner üblichen Vorsehung von Mitteln Gebrauch. Also damit meine ich ja, Regen und Sonne, dass er Pflanzen gedeihen lässt und so weiter. Jedoch ist er frei, wie es ihm gefällt, ohne sie, über sie hinweg und gegen sie zu wirken. Es ist nicht ganz alltäglich, dass ein Hund einen Beutel mit Geld irgendeinem Wegelagerer bringt. Es entspricht nicht unbedingt der Natur eines Hundes, einen Beutel mit Geld zu nehmen und irgendjemand anderem zu geben. Es ist ein Wunder. Wenn wir bedenken, die ganze Geschichte von dem John Craig, ja, Wunder über Wunder, wie das alles zusammenführt. Und Gott, er sieht in seiner Vorsehung, er handelt in seiner Vorsehung oft durch den üblichen Gebrauch von Mitteln. Das, was er jeden Tag tut. Aber er ist auch frei, ohne sie, über sie hinweg oder sogar gegen die gewöhnlichen Mittel, gegen das, was wir normalerweise kennen, zu handeln. Und das nennen wir Wunder. Wunder ist nicht die eine Aktion, wo Gott eingreift, im Gegensatz zu all den anderen Tagen. Ein Wunder ist bloß die Tatsache, dass Gott in einer anderen Weise eingreift, als er sonst eingreift in seiner Vorsehung. Dass er eben über die gewohnten oder sogar gegen die gewohnten Mittel hinaus handelt. Das ist ein Wunder. Aber es bedeutet nicht, dass Gott mehr Kraft aufwendet, mehr Aufmerksamkeit aufwendet oder irgendetwas dergleichen. Jeder Tag ist, wenn man so will, ein Wunder Gottes, in dem er alles regiert und bewahrt nach seinem guten Willen. Nun, was ist von der Vorsehung Gottes betroffen? Auch das sollten wir uns fragen, wenn wir von der Regierung und der Bewahrung von Gott sprechen. Wem gilt das überhaupt? Hier in Psalm 145 haben wir gelesen, Vers 8. Gnädig und barmherzig ist der Herr, langsam zum Zorn und groß an Gnade. Der Herr ist gut, gegen wen? Gegen alle. Sein Erbarmen ist über alle seine Werke. Das bedeutet, wenn wir von der Vorsehung Gottes sprechen, heißt es nicht, Gott kümmert sich eben um die Gläubigen und um alle anderen, die sind ihm einfach egal, die ignoriert er einfach, da kümmert er sich nicht drum, die lässt er einfach ziehen, wie sie wollen. Nein, die Vorsehung Gottes, das heißt seine Regierung und seine Bewahrung, besteht sogar über den Ungläubigen, gegen alle seine Werke. Er ist gut gegen alle. Also Gott ist gut in dieser Zeit, in diesem Leben, gegen solche, die ihn nicht kennen wollen, die ihn nicht ehren wollen, die ihn hassen, die ihn vertauschen mit einem Götzenbild, so wie in Lystra, die gesagt haben, von Zeus und von Hermes kommt das Gute. Und Paulus sagt, nein, Gott hat sich nicht unbezeugt gelassen. Wenn ihr Speise hattet, wenn ihr Freude des Herzens hattet, wenn ihr fröhlich wart, wenn ihr Regen empfangen habt, das kommt von Gott. Gott ist gut gegen euch. Oder Jesus bezeugt es in der Bergpredigt. Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Er ist langsam zum Zorn und groß an Gnade. Sogar Gottlose lässt der Herr in dieser Zeit Freude erleben, schenkt ihnen Gelingen, Gewinn und Wohlergehen. Manchmal in solch einem Maße, dass Gläubige versucht werden zu denken, hast du die etwa lieber als uns? Wir haben heute Morgen davon gelesen, Psalm 73. Oder der Familie Nahor schien es für einen Moment besser zu gehen als der Familie Abrahams, obwohl er ein Götzendiener war. Gott ist gut gegen alle. Er regiert und er bewahrt sogar die, die ihn nicht kennen oder gegen ihn leben. Aber natürlich ist seine Vorsehung auch ganz besonders über den Gläubigen, über seinen Kindern, über der Gemeinde. Hier in Vers 18 ist ein interessanter Gegensatz. Nahe ist der Herr allen, die ihn anrufen, allen, die ihn in Wahrheit anrufen. Das heißt, hier ist eine besondere Nähe zu denen, die Gott erkennen und zu ihm beten. Die tatsächlich wissen, Herr, ich rufe dich an. Ich weiß, von dir kommt alles Gute. Auf dem Areopag konnte Paulus sagen, also Gott ist nicht fern von irgendeinem von uns, aber er ist doch besonders nahe denen, die ihn in Wahrheit anrufen und lässt sich erfahren, er zeigt sich, er offenbart sich in seinem Wirken, in seiner Vorsehung, indem er Gebet beantwortet oder indem er in einer Weise im Leben der Gläubigen wirkt, dass man sagen kann, das hat Gott getan. So wie John Craig es niemand anderem erklären konnte, als zu sagen, das hat Gott getan. Dass ich lebe, es ist Gottes Werk allein. Nun, Gott handelt nicht immer so, aber er gibt immer Acht auf die Gläubigen. Wir haben viele Stellen in der Bibel, wo das betont wird. In Epheser 1, Vers 22 und 23, da heißt es umfassend, alles hat er Gott seinen Jesu Füßen unterworfen. Alles. Alles hat Gott unter Jesu Füße getan. Und ihn, Jesus, als Haupt über alles der Gemeinde gegeben, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Seht ihr? In seiner Vorsehung hat Gott, der Vater, Jesus alles unterworfen. Und der, der über alles herrscht, ist verbunden mit seiner Gemeinde, sein Leib. Und somit dient alles der Gemeinde. Dient alles zum Segen und zum Guten der Gemeinde. Gott hat ein besonderes Augenmerk auf die Gläubigen. In 1. Timotheus 4, Vers 9 und 10 heißt es, das Wort ist gewiss und aller Annahme wert. Denn dafür arbeiten und kämpfen wir, weil wir auf einen lebendigen Gott hoffen, der ein Retter aller Menschen ist, besonders der Gläubigen. Er tut allen Menschen Gutes, aber besonders der Gläubigen. Oh, er rettet sie nicht nur aus irdischen Nöten. Er rettet sie vor dem Tod, vor der Verdammnis, vor ihrer Sünde. Er ist ein Retter, besonders der Gläubigen, in einem viel höheren Maße, als er Gutes tut all den anderen. Hier heißt es in Vers 10, es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Ja, die Gott erkennen, sie werden noch viel mehr Grund haben zu sehen, oh Gott, du bist gepriesen. Du bist anbetungswürdig. Und nun heißt es aber nicht nur, dass alle Geschöpfe unter dieser Vorsehung Gottes sind, also dass Gott um jedes Tier und um jeden Menschen weiß und den Lebensweg und weiß, für Rahmenbedingungen zu sorgen, die zum Guten dienen, sondern es heißt hier in unserem Katechismus auch alle ihre Handlungen. Und das ist eine ziemlich merkwürdige Vorstellung, ist es nicht? Gott herrscht in seiner Vorsehung nicht nur über alle Geschöpfe als Individuen, sondern auch über alle ihre Werke. Er hat vollkommen Kontrolle darüber. Vers 13 lesen wir hier: Dein Reich ist ein Reich aller Zeiten, deine Herrschaft dauert durch alle Generationen hindurch. Alle Zeit, alle Generationen, Gott herrscht. Nichts, was die Menschen tun können, kann seine Herrschaft entgegenstehen, kann seine Herrschaft beenden oder absetzen. Und das liegt daran, dass er sogar Kontrolle hat über sündige Handlungen. In unserem Bekenntnis heißt es, wie kann es sein, dass Gott in seiner Vorsehung sogar herrscht über die Sünde. Er ist zwar nicht ein Ursacher oder Förderer von Sünde. Und nein, das kann nicht sein. Gott ist heilig und gerecht und gut. Aber er führt seine Herrschaft aus, indem er Sünde zulässt. Nichts Böses geschieht in dieser Welt, was Gott nicht zugelassen hat. Finden wir ziemlich deutlich zum Beispiel im Buch Hiob, wo Satan Gott um Erlaubnis fragen muss, um das Böse zu tun, was er sich vorgenommen hat. Gott lässt es zu. Oder Gott beschränkt die Sünde. Wir finden das, indem Gott Völker richtet. Gott ist es, der irgendwann sagt, halt bis hierher und nicht weiter. Du hast dich erhoben, jetzt lege ich dir meinen Ring in deine Nase und ich werde dich fortschleifen, wohin du nicht willst. Du hältst dich für mächtig? Okay, ich habe dich eine Zeit lang wüten lassen, wie du wolltest. Hier ist Schluss. Warum kam es zu einem Ende von Alexander dem Großen, von Napoleon, von Hitler? Wegen der Macht der Menschen? James erinnert mich immer daran. Vor allem der Winter. Gott sendet einfach in Russland einen harten Winter und alle ihre Kraft ist vorbei und sie sind am Ende. Gott begrenzt Sünden. Er sagt, bis hierhin lasse ich zu. Aber hier ist vorbei. Über diese Grenze darfst du nicht gehen. Er hat Kontrolle über die sündigen Handlungen. Oder er gebraucht sie zum Guten. Das ist das, was die frühe Gemeinde bezeugt. Herodes und Pilatus, sie sind zusammengekommen. Die Juden haben sich zusammengerottet, um Jesus, den Knecht Gottes, zu ermorden. Und Gott, er hat es nicht nur zugelassen, er hat es sogar in seinem Ratschluss geplant. Aber er hat die Sünde gebraucht. Sie meinten es alle, die wollten nicht Gottes Ratschluss erfüllen. Sie wollten Jesus loswerden. Sie wollten ihn umbringen. Und Gott hat es gebraucht zum Guten. Durch Jesus ist allen Gläubigen heil geworden. Durch seinen Tod am Kreuz, durch ihren Hass, hat Gott uns Vergebung geschenkt. Und er hat Herodes und Pilatus, die Römer und die Pharisäer und alle, er hat sie in ihrem Wüten und in ihrer Sünde und in ihrem Zorn nur gebraucht, um das Gute heraufzuführen, was er geplant hat. Gott regiert. In seiner Vorsehung herrscht er über alles. Und das eben oft durch zweite Ursachen, wie es heißt. Also, dass er andere Dinge gebraucht. Und es wirkt so, als wäre das die Ursache. Aber dahinter steht doch Gott, der alles wirkt. Selbst scheinbar zufällige Handlungen. Kennt ihr die Geschichte von Ahabs Tod? In 1. Könige 22, Vers 34, da heißt es, und ein Mann spannte den Bogen aufs Geratewohl. Schönes Wort. Aufs Geratewohl. Also einfach nur irgendwie ziellos spannt er seinen Bogen, schießt einen Pfeil ab und er traf den König, hier ist von König Ahab die Rede, den König von Israel zwischen die Tragbänder des Panzers und dem Panzer. Da sagte er zu seinem Wagenlenker, wende um und bring mich aus der Schlacht heraus, denn ich bin schwer verwundet. Ahab hat sich extra verkleidet, dass er nicht als König erkannt wird. Er hatte eine Rüstung an, so dass er normalerweise nicht so schnell getroffen werden kann oder zumindest nicht schwer verletzt werden kann. Und hier ist jemand, der hat Ahab nicht erkannt. Er wollte Ahab nicht töten, er hat nicht wie Robin Hood gedacht, ich weiß jetzt genau, wo ich hinzielen muss, damit ich ihn verwunden kann. Er schießt aus Geratewohl und wen trifft er? König Ahab, genau an der Stelle, wo es tödlich ist. Zwischen den Tragbändern und der Rüstung. Und warum ist das Gottes Vorsehung? Direkt vor der Schlacht gibt es einen Propheten, Micha ben Jimla, und er hat gesagt, du wirst sterben, Ahab. Das sagt Gott dir voraus. Und Gott gebraucht nun irgendeinen gottlosen Krieger, der aus Geratewohl einen Pfeil abschießt, um genau das zu erfüllen, was Gott selbst prophezeit hat. Jede Prophetie, wir haben in der Schriftlesung davon gehört, jede Prophetie, die erfüllt wird, warum wird sie erfüllt? Wegen der Vorsehung Gottes. Weil Gott alles unter Kontrolle hat. Und deswegen ist es ein Merkmal von Gott, dass er sagen kann, ich kann euch sagen, was geschehen wird. Nicht nur, weil ich irgendwie schon den Weltfilm gesehen habe und weiß, was kommen werde. Ich habe alles unter Kontrolle. Jede Sekunde kann ich bestimmen. Und da ist niemand, der dem entgegentreten kann. Das bedeutet, selbst Zeiten der Versuchung sind in der Vorsehung Gottes. Er kann sogar die Zeiten, die für uns besonders schwer sind, leidvoll sind, schwer zu ertragen sind. Er gebraucht sie zum Guten im Leben der Gläubigen, zur Erkenntnis der Sünde, zu unserer Demütigung, zu unserer Züchtigung und Strafe von eigenen Wegen, um uns die Abhängigkeit von Gott neu deutlich zu machen oder um uns wachsam und vorsichtig zu machen vor zukünftigen Sünden, um uns zu lehren und zu unterweisen im Gehorsam und so weiter. Ja, selbst die schlimmsten Zeiten in deinem Leben, Gott hat sie völlig unter Kontrolle. Und es heißt, sie müssen alle mitwirken zum Guten für die Gott lieben. Alle Dinge müssen mitwirken. Warum? Wegen Gottes Vorsehung. Weil er alles, selbst alle Handlungen regiert. Thomas Boston gibt ein wunderbares Buch, The Crook in the Lot, auf Deutsch die Schicksalskrümmungen. Und hier heißt es, keines Menschen Schicksal hat je eine Krümmung, die von Gottes Willen und Absichten abweicht. Nimm die härteste und düsterste Zeit im Schicksal eines Menschen und halte sie an Gottes ewigen Ratschluss, gefasst in den Tiefen unendlicher Weisheit vor Grundlegung der Welt, und sie wird ihm ohne die geringste Abweichung entsprechen, weil er alle Dinge wirkt nach dem Ratschluss seines Willens. Halte sie an Gottes Vorsehung in der Lenkung des Weltgeschehens, so findest du vollkommene Übereinstimmung. Ich finde, das ist eine absolut wunderbare Wahrheit. Das, was uns so krumm und schlecht erscheint. Und wir denken, wie kann das sein, wenn Gott doch alles beherrscht? Und wir müssen erkennen, es stimmt exakt mit dem ewigen Ratschluss Gottes überein. Für uns scheint es krumm, aber in Gottes Augen führt es eine gerade Linie. Führt es direkt zu dem Zweck, zu dem er es gedacht hat. Gott regiert in seiner Vorsehung über alles, alle Geschöpfe und alle ihre Handlungen. Und drittens, wie führt Gott seine Vorsehung aus? Hier haben wir in der Antwort hier im Katechismus drei Adjektive. Zum ersten heilig. Gottes Vorsehung ist heilig. Hier in Vers 17 im Psalm 145 heißt es, der Herr ist gerecht in allen seinen Werken, in allen seinen Wegen und treu in allen seinen Werken. Und in Vers 21, mein Mund soll das Lob des Herrn aussprechen und alles Fleisch preise seinen heiligen Namen immer und ewig. Alles, was Gott tut, in seiner Vorsehung, wie er alle Geschöpfe und alle ihre Handlungen regiert, ist alles heilig. Das heißt, er ist nicht Autor der Sünde. Und selbst da, wo er Menschenherzen verhärtet, wie bei dem Pharao, da ist es nur, dass er die Gnade und seine Freundlichkeit für einen Moment entzieht. Er führt nicht zum Bösen. Aber er gebraucht selbst das Böse. Aber er ist in allem, was er tut, heilig. Das heißt, hier wird nicht Gott handelt nicht ein einziges Mal unmoralisch, ungerecht oder in irgendeiner Weise sündig oder nicht gut, sondern er ist völlig abgetrennt, abgesondert von allem Bösen. Das heißt, er ist heilig. Alles, was er tut, ist heilig. Deswegen soll sein heiliger Name gerühmt werden. Er ist heilig. Nun, alles, was er in seiner Vorsehung dir zumutet, ist heilig. Eine wichtige Erkenntnis. Und es ist weise. Hier in Vers 10 lesen wir, es werden dich loben, Herr, alle deine Werke und deine Frommen dich preisen. Sie werden sprechen von der Herrlichkeit deines Reiches. Sie werden reden von deiner Kraft, um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Wenn wir die Vorsehung Gottes erkennen, und wir erkennen sie immer nur rückblickend, so führt es zum Lob, heißt es hier in diesem Psalm. Am Ende werden alle Gott loben müssen, weil er keinen Fehler begangen hat und alles weise ausgerichtet hat. Sein Plan ist völlig aufgegangen. Ja, stell dir mal vor, ihr spielt ein Strategiespiel. ein kompliziertes Strategiespiel und ein anderer gewinnt. Und ihr ärgert euch, dass ihr verloren habt, aber ihr müsst zugestehen, oh, du hast weise gespielt. Alles, was du geplant hast, ist genau so aufgegangen. Du hast genau gewusst, wie ich handeln werde, hast meine Schwächen alles ausgenutzt. Du hast gewonnen. Du hast weise gespielt. Und in gewisser Weise werden alle Geschöpfe am Ende, wir haben es heute Morgen vom Gottesdienst kurz gelesen, alle werden ihre Knie beugen. Alle werden bekennen müssen, du bist Gott. Und alle werden bekennen müssen, das, was du getan hast, von Anfang bis Ende, ist weise. Es ist weise. Gott führt alle Dinge in seiner Weisheit gemäß seinem ewigen und weisen Vorsatz. Aber besonders die Gläubigen, oh, sie werden die Weisheit rühmen und preisen und sagen, wie herrlich ist deine Weisheit. Wie du alles geführt hast, sogar unsere Schwachheit. Und obwohl wir so unvollkommen waren, hast du dir ein Lob bereitet. Christus wird bewundert werden in allen seinen Heiligen, weil er in seiner Weisheit und Macht sogar uns Sünder retten konnte. Und ja, es ist Macht. Hier nochmal Vers 12. Um den Menschenkindern kundzutun, deine Machttaten und die prachtvolle Herrlichkeit deines Reiches. Und Vers 20, der Herr bewahrt alle, die ihn lieben, aber alle Gottlosen vertilgt er. Gottes Vorsehung übt er aus in Macht. Das heißt, es kommt auch der Tag, wo seine Gerechtigkeit in größter Macht bezeugt wird, dass er die Gottlosen in die Hölle wirft und die Gläubigen ins Himmelreich führt. Aber auch in dieser Zeit übt er alles aus mit Macht. Er hat Macht über alle Natur, über sogar die Tierwelt, über einen Hund, der einen Beutel im Maul hält. Er hat Macht über einen großen Fisch, über einen Wal, der Jona verschluckt. Er hat Macht über den Wind und die Wellen. Er hat Macht über alle Krankheiten. Er hat Macht über alle Dinge. Maria, sie singt, Gott wirft die Mächtigen vom Thron. Warum? Weil Gott Macht hat, selbst über die Mächtigen dieser Erde. Und seine Vorsehung, wir verstehen sie nicht immer. Wir denken vielleicht, warum stürzt er den nicht mal vom Thron? Warum hat er so lange Geduld mit ihm? Und es ist nicht Gottes Schwachheit. Es ist nicht, dass es ihm an Kraft fehlen würde. All seine Vorsehung ist heilig und ist weise und ist mächtig. Und wenn er Geduld hat, dann liegt es an seiner Weisheit und nicht an mangelnder Macht. In Daniel 4, bekanntes Zitat 34 und 35, Nebukadnezar, vielleicht der mächtigste König und der mächtigste Mann seiner Zeit. Und was macht Gott? In einem Moment, wo er so hochmütig und stolz über sein Reich schaut, da lässt er ihn wahnsinnig werden wie ein Tier. Und dann spricht nach dieser Zeit Nebukadnezar, am Ende der Tage erhob ich Nebukadnezar meine Augen zum Himmel und mein Verstand kehrte zu mir zurück und ich pries den Höchsten und ich rühmte und verherrlichte den ewig Lebenden, dessen Herrschaft eine ewige Herrschaft ist und dessen Reich von Generation zu Generation währt und alle Bewohner der Erde sind wie nichts gerechnet und nach seinem Willen verfährt er mit dem Herr des Himmels und den Bewohnern der Erde und da ist niemand, der seine Hand wehren und zu ihm sagen könnte, was tust du? Gottes Herrschaft ist mächtig, unbegrenzt. Gottes Vorsehung ist heilig und weise und mächtig. Nun, ein paar kurze Anwendungen. Die Lehre der Vorsehung ist der größte Trost und Sicherheit und Ermutigung eines Christen. egal was mir widerfährt, Gott sieht vor. Das war der Trost Abrahams, als er auf den Berg Moria stieg. In der Erwartung größtmöglicher Schmerzen. Gott wird vorsehen. Und lieber Christ, das sollte unser Trost sein. Und unsere Sicherheit und unsere Ermutigung. Gott sieht vor. Gott sieht vor. Vom Kleinsten bis zum Größten. Von dem Haar auf unserem Haupt, dem Spatz, der vom Himmel fällt, bis hin zu den mächtigen Bergen und zu den hohen Thronen und zu der Gewalt der Nationen. Und wenn sie sich alle zusammenrotten gegen Gott und seinen Gesalbten, lacht Gott. Alle Nationen sind gerechnet wie ein Tropfen am Eimer. Gottes Vorsehung ist das Einzige, was uns trösten kann, inmitten all der Unsicherheit, die wir spüren, inmitten aller Bedrohung, die uns widerfährt, inmitten all dem, was wir nicht übersehen können. Gott sieht vor. Gott hat den Durchblick. Und dann, die Vorsehung Gottes sollte uns zu einer besonderen Freude und Wertschätzung unseres Privilegs führen. Ich lese noch einmal aus unserem Bekenntnis in Kapitel 5 über die göttliche Vorsehung in Abschnitt 7. Da heißt es, so wie sich die Vorsehung Gottes im allgemeinen Sinne auf alle Geschöpfe erstreckt, so kümmert sie sich in ganz besonderer Weise um seine Gemeinde und bewegt alle Dinge zu ihrem Besten. Eine wunderbare Wahrheit. Und es sollte in uns eine freudige, dankbare Ehrfurcht wecken. Ich darf Teil derer sein, auf die Gott besonders achtet. Auf die Gottes Augen die ganze Zeit, jeden Tag gerichtet sind, um ihnen Gutes zu tun. So blickt Gott auf den Gerechten, auf den in Christus Gerechtfertigten. Seine Augen durchstreifen die ganze Erde, um denen beizustehen. Und wenn wir beten, ist Gott ein Hörer des Gebets. Der Gott, der alle Dinge beherrscht, der alle Dinge bewahrt, von dem allein alles Leben kommt, der alle Schöpfung nährt und erhält, der alles erhält durch die Macht seines Wortes. Er hört, wenn wir zu ihm beten. Das sollte uns zu einer dankbaren Ehrfurcht führen. Und zuletzt eine Warnung. Die Vorsehung Gottes darf nicht zu unserer Richtschnur des Handelns werden. Ich gebe mal ein Zitat von Thomas Watson. Es ist gut, auf die Vorsehung Acht zu haben. Wir dürfen sie aber nicht zur Richtlinie machen, nach der wir wandeln. Die Vorsehung ist das Tagebuch des Christen, aber nicht ihre Bibel. Manchmal behält eine schlechte Sache Oberhand und gewinnt an Boden, aber wir dürfen sie nicht gutheißen, nur weil sie die Oberhand behält. Wir dürfen das, was sündig ist, nicht für gut halten, nur weil es gelingt, nach der Vorsehung Gottes. Das ist keine Norm, nach der wir unsere Taten richten sollten. Als Christen sind wir da durchaus manchmal versucht. Sagen, hier gelingt etwas. Hier wächst etwas. Hier gedeiht etwas. Da muss Gottes Segen drauf liegen. Also habe ich Anteil daran. Und so mache ich die Vorsehung Gottes zur Richtschnur für meine Beurteilung. Und die Bibel warnt uns davor. Das, was groß ist in den Augen der Menschen, ist nicht unbedingt das, was groß ist in Gottes Augen. Das, was Gott zulässt, ist nicht immer nur das, was auch gut ist. Er lässt auch Böses zu. Und wir sollten nicht einhergehen, offene Türen. Hier scheint etwas zu gelingen. Also muss es Gott gefallen. Nee, das hier ist unsere Richtschnur. Nicht der einfachste Weg. nicht der Erfolg, nicht das, was Gott scheinbar erhalten lässt, wo scheinbar Gott Macht oder Autorität oder Gelingen schenkt, sollte unser moralischer Kompass sein, sollte unsere Beurteilung der Dinge sehen. Sondern das Wort Gottes. Die Vorsehung lässt uns rückschauend sehen, wie Gott alles waltet. Aber es sollte nicht der Maßstab sein für unsere Entscheidungen, sondern nur ein Anlass zur Verherrlichung Gottes und zum Anblick und Ruhm seiner Herrlichkeit. Lass uns beten.